Das erste Wort Jesu im Johannesevangelium ist keine Antwort, kein moralischer Anspruch, keine Erklärung. Jesus stellt interessanterweise eine Frage. Was sucht ihr? Johannes 1, Vers 38. Diese Frage wird sich im Mitgehen des Weges Jesu verwandeln, vertiefen und erweitern, wenn der Auferstandene am Ostermorgen Maria von Magdala persönlich fragen wird: Wen suchst du? Ich bin von diesem Bogen, den das Johannesevangelium von der ersten bis zur letzten Seite spannt, nachhaltig berührt. Ich könnte meinen persönlichen Lebens- und Glaubensweg bisher anhand dieser beiden Fragen nacherzählen. Was sich in meiner Kindheit als Sehnsucht geäußert hat, die sich auf dieses oder jenes gerichtet hat, wie ich mir in meiner Jugendzeit Idole und Vorbilder gesucht habe, um zu werden wie andere. Das Leben hält ja viele Angebote und viele Wege bereit, die wir einschlagen können. Und wie mein Suchen und Fragen und Finden im Leben zunehmend konkreter, ja persönlicher wurde und wird. Was sucht ihr? Die beiden Jünger, denen Jesus diese Frage am Anfang seines Weges mit ihm stellt, antworten darauf mit einer Gegenfrage: Meister, wo wohnst du? Wörtlich: Wo wirst du bleiben? Wo ist deine Bleibe? Wo können wir dich suchen? Wo können wir dich besuchen? Doch diese Frage zielt ja nicht allein auf einen physischen Ort. Im Grunde wollen sie von Jesus lernen, wie sie Gottes Spuren in dieser Welt gewahr werden können. Im Alltag des Lebens, in der Arbeit, in Lachen und Weinen, in Krankheit, in den tragenden Beziehungen. Und wie antwortet Jesus wiederum auf diese Bitte? Er entfaltet kein Programm, keine Strategie, kein Konzept. Er sagt ganz einfach: Kommt und seht. Kommt und seht. Und er nimmt sie mit auf seinen Weg. Und sie werden im Mitgehen seine Jüngerinnen und Jünger, seine Schüler. Im Mitgehen, im Schauen auf Jesus, indem sie sehen, was er tut, indem sie hören, was er sagt, gewinnen sie ein Gespür dafür, wo Gott in dieser Welt zu Hause ist, wo er seine Bleibe hat. Wie sein Herz für die Armen, die Kranken, die Leidenden dieser Welt schlägt. Und sie finden auf diesem Mitgehen des Weges hinein in eine innere Vertrautheit mit Jesus Christus. Sie werden durch die Erfahrungen des Lebens, des Leidens, des Sterbens und der Auferstehung hinein verwandelt in die je eigene Gestalt der Christusnachfolge. Dieser weite Bogen des Johannesevangeliums, vom Was zum Wen, zeigt eindrücklich, dass das Erwachen des menschlichen Geistes für den Geist Jesu Christi nicht passiv erleidet wird, als würde jemand eine fremde Erfahrung übernehmen, wie ein Kleidungsstück, das vermutlich zu groß oder dann doch zu klein wäre. Der Mensch ist voll dabei, mit allen Sinnen, mit allen Fähigkeiten und darf sich dem Umgestaltungswerk der Gnade Gottes anvertrauen, einer Transformation in Christus. So stand am Anfang meines geistlichen Weges keine Theologie, auch nicht die Faszination für eine Glaubensgestalt wie Martin Luther oder Dietrich Bonhoeffer. Es war vielmehr das Neue Testament und darin die Schilderungen des Lebens Jesu, die mich auf den Weg gebracht haben. Deswegen habe ich Theologie studiert, weil ich mehr und tiefer in das Geheimnis dieses Jesus von Nazareth vordringen wollte, lernen wollte, tiefer verstehen wollte. Und die Exerzitien von Ignatius von Loyola lernte ich vor etwas über 10 Jahren kennen als ein Mittel. Und ich war begeistert, als ich davon hörte, dass Ignatius in seinen sogenannten geistlichen Übungen einen Weg entwickelt hat, wie aus dem Lesewort der Bibel ein Lebewort werden kann. Aus Bibelauslegung, Bibelauslebung. Luther und Ignatius. Das hört sich für viele von uns an wie Reformator und Gegenreformator. So hat es das konfessionelle Weltbild lange vorgegeben. Ignatius galt lange Zeit als Gegner der Reformation und Luther als Gegner der katholischen Kirche. Warum also beschäftigen wir uns, kann man doch wohl zu Recht fragen und sollte man auch an diesem Abend mit Ignatius. Ignatius war ein Zeitgenosse Martin Luthers und auch wenn beide sich nie begegnet sind und so unterschiedlich ihre Lebenswege auch waren, teilten sie das Ziel einer Erneuerung der Glaubenspraxis und betonten die persönliche Christusnachfolge und rückten die Heilige Schrift in das Zentrum des geistlichen Lebens. Verinnerlichung des Glaubens, das war das Programm von beiden. Wie finde ich einen gnädigen Gott? So fragte Luther. Im ersten Vortrag unserer Reihe hat Matthias Gärtner das Porträt von Martin Luther als eines betenden, mit Gott ringenden und von ihm Gewissheit empfangenden Menschen nachgezeichnet. Und jetzt, wie kann ich den Willen Gottes suchen und finden? Das ist die Frage von Ignatius. Insofern sind sich beide in ihrem inhaltlichen Anliegen relativ nahe. Die Stilisierung als Reformator und Gegenreformator war eine polemische Zuspitzung des konfessionellen Zeitalters. Heute finden und betonen wir das Gemeinsame, führten aber jahrhundertelang zu Streit und Zwist. Heute spricht der Historiker Heinz Schilling schlicht von den drei prägenden Reformatoren des 16. Jahrhunderts. Die sind Luther, Calvin und Loyola. Als ein Wegbereiter der neuzeitlichen Exerzitienbewegung im evangelischen Raum kann Dietrich Bonhoeffer gelten. Seit Beginn der 1930er Jahre besaß er eine Ausgabe des Exerzitienbuches, welche er gezielt durcharbeitete. Als ein Mensch in der Nachfolge Jesu wollte Bonhoeffer, wie er sagte, kein Heiliger werden, sondern Glauben lernen. Und das hieß für ihn, Zitat, nicht christliche Menschen mit ihren Ideen gestalten die Welt, sondern Christus gestaltet die Menschen zu Gleichgestalt mit ihm. Die tägliche schriftgebundene Meditation, nach der Weise, wie Ignatius sie in seinen geistlichen Übungen entwickelt hat, wurde Bonhoeffer zum praktischen Mittel, Spiritualität zu leben. Und längst haben diese geistlichen Übungen des Ignatius und ihre Praxis Aufnahme im Protestantismus gefunden und sind nach dem Zweiten Weltkrieg zu einer spirituellen Bewegung geworden. So bilden etwa heute die Exerzitien im Alltag eine wichtige Form, Menschen, die auf der Suche nach Gott sind, geistliche Übungen so nahe zu bringen, dass sie spirituelle Zugänge zur eigenen Lebenswirklichkeit finden. In der Biografie des baskischen Ritters Ignatius von Loyola spiegelt sich wieder, was Kern und Stern der Exerzitien ist. Und deswegen lohnt es, den Werdegang des Gründers des Jesuitenordens etwas näher zu betrachten. Ignatius wurde 1491 als 13. Kind auf dem Schloss Loyola im spanischen Baskenland geboren. Ignatius war ein leidenschaftlicher, ein kämpferischer und ein im Waffengang geübter Mann. Er legte großen Wert auf Kleidung, war stolz auf seine Herkunft. Und so beginnt er seine Autobiografie mit den Worten: Bis zum Alter von 26 Jahren war er spricht von sich in der dritten Person, den Eitelkeiten der Welt ergebener Mensch und vergnügte sich hauptsächlich an Waffenübungen mit einem großen und eitlen Verlangen, Ehre zu gewinnen. Mit 30 Jahren mittlerweile wurde Ignatius in einem Kampf schwer verletzt, 1521. In der langen Zeit der Rekonvaleszenz auf dem elterlichen Schloss Loyola begann eine innere Umkehr. Und er las Bücher über edle Ritter und über das Leben Jesu und über Heilige. Und er merkte, der Traum von irdischer Ehre und irdischem Ruhm erfüllte ihn mit Lust. Aber er ließ ihn danach leer zurück. Der Traum hingegen vom Leben der Heiligen und dem Leben Jesu, in das er sich so hinein imaginierte, erfüllte ihn mit nie gekanntem inneren Frieden. Ignatius begann immer mehr auf seine inneren Regungen zu achten, was ihm nachhaltigen Trost schenkte und was ihn vielleicht zuerst begeisterte, aber dann doch leer und schal zurückließ. Es sind die Emotionen, die inneren Regungen der Seele, die in uns Zustände der Angst, der Unruhe, des Misstrostes oder der Ruhe, des Friedens und des Trostes hervorrufen. Ignatius spürte, wenn er in meinem Denken, Sprechen und Handeln, allem Leiden und inneren Kämpfen zum Trotz, wenn er mit der Logik Christi übereinstimmte, empfing er inneren Frieden. Und wenn er davon abwich, dann war es wie eine Störung. Mit Hilfe anderer und durch diese Erfahrungen, die er machte, entdeckte er dabei eine Methode, die Exerzitien und die darauf aufbauende Lehre von der Unterscheidung der Geister. Seine persönlichen Aufzeichnungen entwickelte er im Laufe seines Lebens immer weiter zum Exerzitienbuch, den sogenannten geistlichen Übungen. 1548 wurde es erstmals in einer lateinischen Ausgabe publiziert und hat seitdem in vielen Sprachen viele hunderte Auflagen erlebt. Das Exerzitienbuch ist in seiner Sprache, seiner Theologie und Bildwelt stark dem 16. Jahrhundert verhaftet, was eine direkte Anwendung auf heute schwierig macht. Wer das Exerzitienbuch heute in die Hand nimmt, ich habe es da drüben auf dem Tisch liegen, und fängt es mal an zu lesen, der wird es nach kurzer Zeit enttäuscht wieder aus der Hand legen. Es sind nämlich dort im Grunde nur Regieanweisungen für Begleiterinnen und Begleiter notiert. In meiner 2-jährigen Ausbildung zum Exerzitienbegleiter habe ich diese Anweisungen für Begleitpersonen intensiv durchgearbeitet und versucht, aus ihrem zeitgebundenen Kontext heraus ihre Absicht zu verstehen, um die Übungen so angeeignet in modifizierter Form heute weitergeben zu können. Es sind Regieanweisungen wie für einen Film, der jedes Mal dann aufs Neue gedreht wird, wenn ein Mensch sich auf den Weg der Nachfolge Jesu begeben möchte und dies anhand der Exerzitien tut. Wenn ein Mensch wachsen möchte, in der Sprache des Ignatius, in der inneren Erkenntnis des Herrn, der für mich Mensch geworden ist, damit ich ihn mehr liebe und ihm nachfolge. Und so finden wir in den geistlichen Übungen so etwas wie einen Trainingsplan der Christusnachfolge, orientiert an den, wie Ignatius das nennt, Geheimnissen des Lebens Christi. Am Beginn des Exerzitienbuches schreibt er, dass wie der Körper regelmäßig trainiert durch Wandern, Laufen und Umhergehen, so müsse auch die Seele regelmäßig üben, um in der Gottesbeziehung zu wachsen und aus ihr zu leben. Die häufigste Form dieses Übens ist die Schriftbetrachtung, in der man sich eine Perikope der Bibel vor dem inneren Auge intensiv ausmalt, sich mit den Personen und Worten identifiziert, Züge des eigenen Lebens in dem Geschehen wiederfindet und mit dem Erlebten in ein persönliches Beten kommt. Dabei kann es nicht darum gehen, alle schlechten Verhaltensweisen, die ein Mensch so haben kann, abzulegen. Ignatius nennt das, was einen Menschen seiner wahren Berufung immer wieder zu entfremden droht, übrigens sehr modern, ungeordnete Anhänglichkeiten. Wunden, die das Leben geschlagen hat, verschwinden nicht einfach von heute auf morgen. Doch sie können ihre Macht über das Leben einer Person verlieren. Sie sind nicht mehr handlungsleitend, beherrschend. Denn im sich Einlassen auf den Exerzitienweg findet im Leben eine Neuausrichtung statt. Also Frömmigkeit und Spiritualität werden christologisch zentriert. Der klassische Ablauf, wie Ignatius seine Exerzitien konzipiert hat, folgt einem 4-Wochen-Schema. Und jede Woche behandelt gleichsam ein Thema. Erste Woche: Prinzip und Fundament des Glaubens und die Erkenntnis der eigenen Schuldverstricktheit. Zweite Woche, die Betrachtung des Lebens Jesu. Dritte Woche, das Leiden Jesu. Die vierte Woche, die Auferstehung Jesu. In der ersten Woche geht es um mich, um mein Gewordensein, meine Gottesbeziehung. In der zweiten Woche vertiefe ich mich in das Leben Jesu mit der Absicht, Spuren meines eigenen Lebens im Weg Jesu wiederzufinden. In der dritten Woche betrachte ich die Passionsgeschichte, begleite Jesus in Leid und Schmerz in seinen letzten Stunden bis zum Kreuz. Und wenn ich in der zweiten Woche gleichsam erlöst werde vom Leiden, werde ich in der dritten Woche erlöst zum Leiden, zum Mitleiden mit Jesus, mit Gott und allen Menschen, die leiden müssen. Und in der vierten Woche bin ich eingeladen, an der Verwandlung vom Tod zum Leben teilzuhaben, Freude und Liebe im neuen Leben der Auferstehung zu erfahren und zu erkennen, wie es immer schon Gott war in seiner Güte, Liebe und Vorsehung, der mich begleitet hat auf meinem ganzen Lebensweg bis heute, und einzustimmen mit modernen Worten oder auch mit einem bekannten Hymnus: Das sollen wir alle froh sein, Christ will unser Trost sein, Kyrie eis. Diese vier Wochen entsprechen nicht einer 7-Tage-Woche, sondern sie sind mehr Phasen in der Nachfolge, verdichten quasi auf den Punkt gebracht, das, was im Leben eines Menschen, der sich Jesus anvertraut, immer wieder geschieht. Das beschädigte Umbilden, das umgebildete Gestalten, das gestaltete Bekräftigen, das bekräftigte Verwandeln. Transformation in Christus. Jetzt aber, endlich, vielleicht ist es schon bei Ihnen so, dass es ein bisschen rumort. Ein Zwischenruf. Wenn ich bei meinen Kursangeboten hier im Geistlichen Zentrum oder in Predigten von geistlichen Übungen, Glaubenspraxis und gelebter christlicher Spiritualität spreche, dann werde ich immer wieder gefragt: Kann man denn den Glauben überhaupt einüben? Geistliche Übungen. Das mag allzumal für reformatorisch geschulte Ohren ungewohnt klingen. So war es auch für mich, als ich anfing, mich mit den Exerzitien zu beschäftigen, bis hinein in meine Ausbildung, die ich dann machte. Aber als ich anfing, mich tiefer auf diese Exerzitien einzulassen, anfangs noch mit angezogener Handbremse, weil ich auch dachte, ja, aber was tue ich denn hier? Es ist doch alles Gnade. Sola gratia. Warum dann dieses ganze Üben? Aber es ist doch so: Die theologische Voraussetzung dafür, dass geistliche Zentren in der evangelischen Kirche entstehen konnten, war und ist die Einsicht, dass geistliche Übungen den Glauben nicht etwa schwächen, sondern zuallererst zur Erfahrung werden lassen. So sei der Aspekt der Übung für das Gestaltwerden des Glaubens gerade unerlässlich. Daran erinnert Peter Zimmerling, emeritierter Professor in praktischer Theologie in Leipzig mit den Schwerpunkten Seelsorge und Spiritualität. Und so ist es für mich auch. Natürlich sola gratia, allein die Gnade. Doch das zu sagen, sagt noch nicht alles. Nur von der Gnade zu sprechen, allzumal zu predigen, das kann zu wenig sein. Die Gnade Gottes möchte eingeübt, verinnerlicht werden, so wie sie uns umgibt, die Luft zum Atmen, so die Gnade Gottes verinnerlicht werden in der Gemeinschaft und persönlich. Denn Gnade ist es ja gerade, dass wir in eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus eintreten können. Kommt und seht, sagt er. Geistliche Übungen werden also nicht wie durch die Hintertür zur Voraussetzung für die Erlangung der Liebe Gottes, wie zur Zeit Luthers und Ignatius viele Menschen glaubten und manche heute auch. Sie wird, wenn schon, die Gnade Gottes zur Bedingung der Möglichkeit einer Transformation in Christus, auf die ich mich glaubensvoll einlassen darf. Und das wollte nach meiner Überzeugung auch Martin Luther. In der ersten der 95 Thesen formuliert er programmatisch: Als unser Herr und Meister Jesus Christus sagte, tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen, wollte er, dass das ganze Leben der Gläubigen eine tägliche Umkehr sei. Das ist die erste der 95 Thesen. Und damit macht Luther den denke ich, bis heute nicht wirklich eingeholten Versuch, das monastische, klösterliche Leben aus den Klostermauern heraus in den Alltag der Menschen zu holen. Und ich weiß nicht, ob ich heute noch als Pfarrer meinen Dienst in der Kirche tun würde, wenn ich nicht Menschen begegnet wäre, die mir den Wert des geistlichen Übens vorgelebt hätten, als einen Ruf in eine tiefere Gottesbeziehung. Und ich glaube, dass es das ist, was viele Menschen heute suchen, innerhalb wie außerhalb der Kirche. Das wurde ja theologisch und soziologisch schon vielfach beobachtet, dass es zu den Charakteristika der Gegenwart gehört, dass Menschen nur annehmen, was sie sich selbst angeeignet haben, dass Menschen nur glauben, was sie selbst erlebt und erfahren haben. Daher, wie können solche Exerzitien heute praktisch aussehen? Diesmal sind wir 34 Personen, 23 Frauen und 11 Männer, die sich für die Fastenexerzitien Richtung Ostern angemeldet haben. Wir sind zwischen 30 und 85 Jahren. Wir kommen aus unterschiedlichen Lebenszusammenhängen und Konfessionen, sind verheiratet und alleinlebend, berufstätig und im Ruhestand. Manche haben schon Erfahrungen mit geistlichen Übungen, andere betreten Neuland. Wir treffen uns über Zoom. Am ersten Abend lernen wir uns kennen. Es geht insbesondere um unsere Motivation. Was suchen wir, wenn wir in den Wochen bis Ostern jeden Tag eine etwa halbstündige Gebetszeit halten und einen abendlichen Tagesrückblick? Was erhoffen wir zu finden, wenn wir uns einmal die Woche zum Austausch treffen und einander an unseren Erfahrungen Anteil geben? Getragen vom Wissen um die Gruppe versuchen wir, unsere Sehnsucht in Worte zu bringen. Die Ehrlichkeit des einen ruft die Wahrhaftigkeit der anderen hervor. Das, was ein Mensch sich wünscht, wonach er sich im tiefsten sehnt, gibt die eigentliche Richtung im Leben vor. Wen suchst du? Fragt Jesus. Und Ignatius hält den betenden und gottsuchenden Menschen dazu an, vor allem Gebet zunächst diese Bitte sich klarzumachen. Was ist es, was ich heute begehre? Sagt er. Das, was ich begehre, das ist weit mächtiger als Gedanken, Ideen, rationale Überlegungen, moralische Überzeugungen und seien es die frömmsten. Anders ausgedrückt, ich stehe immer weniger mit meinem Ideal-Ich vor Gott, sondern mit meinem Real-Ich, vor dem Gott, der mich liebevoll ansieht. Eine tägliche Gebetszeit und ein betender Tagesrückblick sind die Säulen dieser Alltagsexerzitien. Der betende Tagesrückblick ist eine geistliche Übung, die schon von den ersten Christinnen und Christen praktiziert wurde. Und auch Martin Luther hat es selbstverständlich praktiziert. Früher nannte man es Gewissenserforschung. Heute sprechen wir von dem, kommt dem eigentlichen Sinn eigentlich viel mehr entgegen, vom Gebet der liebenden Aufmerksamkeit. Für diese Gebetsübung nehme ich mir am Abend eine Viertelstunde Zeit. Ich mache mir die Gegenwart Gottes bewusst und ich bitte Gott, dass er meinen Tag mit mir noch einmal anschaut. Ich trete aus dem Alltagsbewusstsein heraus, indem ich ja viel sortiere, bewerte und bitte Gott, dass er mir zeigt, wie hast du eigentlich meinen heutigen Tag gesehen? Und so im Verweilen und im Nachdenken am Ende des Tages versuche ich Dinge, die waren, einfach da sein zu lassen, ohne sie schnell zu bewerten. Und dann nehme ich mir Zeit für ein Gespräch. Ich frage, ich danke, ich bitte, ich halte Fürbitte und am Schluss vertraue ich meine Pläne für den kommenden Tag Gott an. Viele Menschen können sich so ein Zoom-Meeting einmal die Woche und dann diese persönliche Praxis leichter in den eigenen Alltag einbauen. Eine Breakout-Session in festen Kleingruppen mit einer festen Kleingruppenbegleitung ermöglicht einen Erfahrungsaustausch. Es geht nämlich um ein Anhören der anderen, nicht um ein Diskutieren oder ein Debattieren, sondern wir schenken uns mit dem Dienst des Zuhörens. Ein dem anderen Zuhören mit dem Herzen. Ein Zuhören, das sich bei dem, was der da die andere erzählt, mitfreut, mit aushält, mitbetet. Über den geteilten Bildschirm werden Bibeltexte gezeigt, geistliche Impulse eingespielt, Leibübungen und ein angeleiteter betender Tagesrückblick zum Abschluss zeigen uns, dass wir eine geistliche Weggemeinschaft sind. Am letzten Abend berichtet eine Teilnehmerin bewegt, dass sie sich ganz neu kennengelernt habe. Sie habe ihre moralischen Wertvorstellungen auch auf Gott projiziert. Ihr nicht mehr glauben können, war geprägt von einem verdunkelten Gottesbild. In den Exerzitien habe sie die Nähe Gottes gespürt wie nie zuvor. Er habe sie in den Arm genommen und gewogen wie eine Mutter ihr Kind. Die wirkliche Sehnsucht eines Menschen ist in Kontakt gekommen mit der heilenden Nähe Jesu. Das, was wir christliche Spiritualität nennen, das, was sich in den Exerzitien von Ignatius ausdrückt, das ist ja nur ein Weg, ist zu einem aus meiner Überzeugung heraus überlebensnotwendigen Thema der Kirche geworden. Strukturreformen sollten der Frage dienen, wie wir mehr Erfahrungsräume für gelebten Glauben öffnen können. Die Erneuerung der Kirche, sie wird nicht aus uns kommen. Für mich geht es bei christlicher Spiritualität um einen Erfahrungsweg eines Wachsens innerer Vertrautheit mit Christus. Dass wir Gott immer mehr lieben, in dem Bewusstsein, wie er uns liebt. Und wie hatte Bonhoeffer das noch einmal so treffend auf den Punkt gebracht? Nicht christliche Menschen mit ihren Ideen gestalten die Welt, sondern Christus gestaltet die Menschen zugleich Gestalt mit ihm.